Sie haben heute jetzt einiges gehört und irgendwann lässt die Aufmerksamkeit nach. Ich war ja noch im letzten Jahrtausend auf der Bibelschule, ohne Notebooks, Netbooks, Computer, PDF-Dateien und alles. Und wir mussten damals alles handschriftlich mitschreiben. Vielen Dank, jetzt kommen Sie nochmal hier in die Liste. Ja, Dankeschön. Und wir hatten einen Bibelkundelehrer, der hatte eine sehr ruhige Art, aber bei ihm musste man jeden Satz mitschreiben. Und es war alles sehr anstrengend, er war sehr ruhig, aber er sprach sehr konzentriert und nutzte seine Zeit aus. Und irgendwann war es einem meiner Klassenbrüder zu viel und da ließ er einen lauten Stöhner von sich, so dass es alle hörten im Unterrichtsraum, und schmiss seinen Schreibstift hin, total frustriert. Und unser Lehrer mit seiner ruhigen Art hat ganz gelassen gesagt, wer noch genug Kraft hat zum Stöhnen, kann auch noch schreiben. Und dann ging's weiter im Text, wie bisher. So machen wir das heute Abend jetzt auch. Wir beschäftigen uns weiter mit Habakuk 3. Und ich lese die ersten 15 Verse von diesem Kapitel, Habakuk 3. Übrigens noch das Bild, man wird als gefragt, wo war das? Das ist auf Lachisch entstanden, als gerade ein Unwetter im Anzug war. Also das passt direkt zu unserem Thema, das wir haben. Habakuk 3, Vers 1 bis 15. Gebet des Propheten Habakuk nach Schikjonot. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mach es offenbar. Zum Gedenken des Erbarmens. In Schlachter 2000 steht, inmitten der Jahre belebe es. Gott kommt von Theban her und der Heilige vom Gebirge Paran. Sela. Seine Hoheit bedeckt die Himmel, und sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz dem Licht der Sonne gleich, Strahlen ihm zur Seite, und in ihm verbirgt sich seine Macht. Vor ihm hergeht die Pest, und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Er tritt auf und erschüttert die Erde. Er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Es bersten die ewigen Berge, es senken sich die ewigen Hügel. Das sind von jeher seine Bahnen. Als Strafe für Unrecht. Ich sah die Zelte von Kuschan erzittern, die Zeltdecke des Landes Midian. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme, Herr, gegen die Ströme, oder dein Grimm gegen das Meer, dass du einherfährst mit deinen Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen. Entblößt, entblößt ist dein Bogen. Pfeilflüche sind deine Rede, Sela. Zu Strömen spaltest du die Erde. Bei deinem Anblick erbeben die Berge. Gewitterregen zieht heran. Die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. Ihre Hände zu heben vergisst. Die Sonne, der Mond stehen still in seiner Wohnung. Als strahlendes Licht gehen deine Pfeile hin und her, als heller Schein der Blitz deines Speeres. Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn zertrissst du die Nationen. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Du hast den Fürst herabgeschmettert vom Haus des Gottlosen, den Grund bis auf den Felsen bloßgelegt, Sela. Du hast ihn mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt. Seine Anführer sind davongerannt. Und sie zerstreuen, war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den Elenden im Versteck. Du hast seine Pferde ins Meer getreten, in die Brandung gewaltiger Wasser. Soweit dieses dritte Kapitel. Vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen, dass Sie nach Jahren eine Person getroffen haben, die Sie kaum wiedererkannt haben. Mir ging das selbst so vor 2 Jahren. Bis vor 2 Jahren habe ich über viele Jahre einen Bart getragen und der Bart kam dann weg. anlässlich eines Indianerlagers im Sommer mit Jungs, weil Indianer haben ja keine Bärte. Und danach haben meine Kinder mir gesagt, ich soll mir keinen Bart mehr wachsen lassen. Nun, manchmal hört man auch auf den Rat seiner Kinder. Aber in manche Gemeinden, in die ich eigentlich öfters zum Predigen kam, taten die Leute sich damit schwer, mich wiederzuerkennen. Und in einer Gemeinde sagte dann ein Teenager-Mädchen zu seiner Mutter, das ist aber gemein. Die Männer können sich den Bart wegnehmen und dann sehen sie Jahre jünger aus. Das war ihr Kommentar gewesen. Nun, man trifft Personen wieder und erkennt sie fast nicht wieder. Nach einigen Jahren, wenn man sie gesehen hat. Und ganz ähnlich geht das im Buch Habakuk. Aber jetzt nicht, weil er sich äußerlich verändert hat, Bart dran oder Bart ab oder sonst irgendetwas. Sondern wenn wir nochmal vom Anfang des Buches herkommen, der Zweifel des Propheten, diese Fragen, wie lange? Und dann, warum, Herr, zweimal diese Warum-Frage, die Zweifel, die er gehabt hat, wie er von einem Zweifel in den nächsten fiel, als Gott ihm sein Handeln geoffenbart hat. Und jetzt haben wir in Habakuk 3 scheinbar eine völlig andere Person vor uns. Eine ganz andere Situation. Habakuk wurde völlig verändert durch dieses Buch. Und am Anfang von Kapitel 3 finden wir ihn oder dann im ganzen Kapitel als eine Person, die über allen Zweifel und Fragen, die sie durchgeschüttelt hat, wirklich zur Anbetung Gottes kommt. Und die hoffnungsvoll darauf wartet, wie und wann der Herr seine Verheißungen wahrmachen wird. Und da kann man jetzt wirklich fragen, ist das noch dieselbe Person, die wir am Anfang von Kapitel 1 vor uns gehabt haben? Vom Zweifeln und Klagen keine Spur mehr. Und tatsächlich hat mit Habakuk eine tiefe Veränderung stattgefunden, dass wir ihn fast nicht wiedererkennen. Eben eine innere Veränderung, die sich in diesem ganzen dritten Kapitel niederschlägt. Wir lesen von einer festen Gewissheit, wir lesen von einem ehrfurchtsvollen Staunen über Gottes Größe und Handeln, das wir in diesem letzten Kapitel des Habakuk-Buches finden. Das erste heute Abend, die Antwort des Glaubens. Wir haben über diese Fragen, über diese Zweifel gesprochen, über das Unverständnis, wie er das alles vor seinem Herrn ausgeschüttet hat und wie der Herr in seiner großen Liebe dreimal seinem Knecht geantwortet hat. Ich sprach von der Veränderung des Propheten. Und an dieser Veränderung können wir erkennen, wie das Reden Gottes, und ich meine jetzt die Kraft von Gottes Wort, nicht irgendwelche Stimmen oder mystische Eindrücke, sondern das Reden Gottes, die Kraft von Gottes Wort, Menschen verändert. Und Gottes Wort ist immer Geist und Leben in sich selbst. Das lesen wir in Johannes 6, Vers 63. Unser Herr hat nicht gesagt, zu meinen Worten muss der Geist dazukommen. Manche haben ja diese Vorstellung, Gottes Wort ist das eine. Und dann braucht es noch irgendwelche spirituelle Erlebnisse oder sonst was. Oder meine Worte erzeugen dann am Ende Geist und Leben. Sondern er hat gesagt, meine Worte sind Geist und Leben. In Gottes Wort ist alles enthalten. Es ist dasselbe Wort, durch das er am Anfang die Schöpfung aus dem Nichts in Dasein gerufen hat, die Kraft von Gottes Wort. Und es ist dasselbe Wort, das heute in einem Menschen neues Leben schafft. Und Habakuk, da haben wir einen Knecht Gottes vor uns, der durch Gottes Wort, durch das Reden seines Herrn verändert wird. Da wird diese Kraft deutlich, der aus seinen Zweifeln herausgehoben wird, aus all dem, was ihm so unverständlich war, und der zur Anbetung Gottes gebracht wird. Gottes Wort hat immer eine Wirkung. Das ist die Frage, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir es in der Verkündigung hören, was bewirkt Gottes Wort in uns? Gehen wir dann nach Hause, so nach unseren Maßstäben, das war eine gute Predigt, Oder das war eine weniger gute Predigt, je nachdem, wie viele Geschichten drin waren oder keine Geschichten. Man ist ja immer oft sehr schnell beim Urteilen über Predigten und diese Dinge und das war's dann. Und in unserem Leben plätschert alles weiter vor sich hin wie bisher. Oder kann das Reden unseres Herrn wirklich unser Inneres treffen und etwas bewirken und uns verändern, so wie das bei Habakuk der Fall war? Er war durch das Wort Gottes getroffen. Er war durch das Wort Gottes berührt, wurde durch das Wort Gottes verändert. Und diese Veränderung schlägt sich in Kapitel 3 in seinem Gebet nieder. Und wenn wir ehrlich sind, eine Reaktion, die Gottes Wort wahrscheinlich viel zu wenig in unserem Leben auslöst. Da meistens das Gebet heute eine chronische Mangelerscheinung ist. Habakuk wird durch das Reden seines Herrn ins Gebet geführt. Und dann ist noch etwas interessant. Die Lutherbibel spricht in Vers 1 von einem Gebet nach der Art eines Klagelieds. Schlachter 2000 übersetzt mit einer heftigen Wehklage. Menge spricht von einem Gebet in bewegtem Rhythmus. In der revidierten Elberfelder Übersetzung steht der hebräische Begriff Shikyonot. Und einige Ausleger sehen in dem Klagenlied oder dem bewegten Rhythmus, was dieses Wort bedeutet, lediglich einen Hinweis auf den musikalischen Charakter des Liedes, wie dieses Lied vorgetragen werden soll. Aber es ist die Frage, ob diese Deutung dem Inhalt und der Sache gerecht wird. In Kapitel 3 sehen wir, wie der Prophet vom Zweifeln, von seinem Klagen zum Triumph des Glaubens durchbricht. Und deshalb geht es hier nicht um ein Klagelied im Sinn vom Anfang des Habakuk-Buches, wo mit seinem ganzen Zweifeln und Klagen vor seinem Herrn gestanden ist. Sondern diese Überschrift weist auf zwei Dinge hin. Einmal wird deutlich, dass der Prophet nicht gleichgültig bleibt, als der Herr mit ihm redet. Als er sich ihm neu offenbart als Antwort auf seine Fragen. Die Offenbarung von Gottes Macht und Größe, von seiner Souveränität, sie bewegt Habakuk zutiefst. Und sie führt ihn weg von seinen Fragen und Zweifeln und führt ihn hin zur Anbetung Gottes. In Kapitel 3 sehen wir, wie er vom Zweifeln zum Triumph des Glaubens geführt wird. Und deshalb ist es eben kein Klagelied im Sinn von einer weiterlaufenden oder sich ständig wiederholenden Klage. Manche Ausleger meinen auch, dass dieses bewegte Lied mit dem Körperbewegungen zusammenhängt beim Singen. Es ist ja interessant, wenn man in Jerusalem an der Westmauer steht und sieht, die religiösen Juden beten, und mich bewegt jedes Mal dieser Eifer, wie sie lange beten, wie sie unter Tränen beten, wirklich eifern. Und Paulus sagt, aber ohne richtige Erkenntnis. Das ist die Tragik. Dann sieht man sie oft beten, wenn sie an der Mauer stehen, die Hände an der Mauer haben, mit dem Körper nach vorne, rechts und links. Und das kommt von ihrer Auslegung von 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften. Und das wollen sie damit zum Ausdruck zu bringen. Sie beten den Herrn oder sie lieben ihn mit all ihren Kräften. Ich sage, es ist jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen, sondern ich habe gesagt, was sie damit zum Ausdruck bringen wollen. Und so meinen manche Ausleger auch dieses bewegte Gebet, dass eine gewisse Körperbewegung bei diesem Gebet damit zum Ausdruck gebracht wird. Aber das trifft wohl auch nicht den Kern der Sache. Ich habe gesagt, das erste bewegtes Klagelied, es lässt ihn nicht gleichgültig. Als sein Herr mit ihm redet, das bewegt ihn zutiefst. Und jetzt kommt das zweite, das hängt mit dem ersten zusammen. Und ich zitiere dazu Benedikt Peters. Mir scheint, schreibt Benedikt Peters, folgende Erklärung die beste. Schikyonot ist vom Verb Chagar, irren, sich verirren, fehlen, abgeleitet und bedeutet demnach Verirrungen, Verfehlungen. Al-Schikyonot bedeutet dann im Anschluss an Verfehlungen. Es wäre dann nicht die Angabe zum musikalischen Vortrag, sondern zum Inhalt. Das Gebet ist veranlasst durch die vielen Verfehlungen, deren sich der Prophet bewusst geworden ist. Er hat in seinem Urteil über Gott und sein Regiment geirrt. Mit diesem Gebet nimmt er alles zurück, so wie Hiob seine Hand an den Mund legte, nachdem Gott auf seine Klagen geantwortet und ihm seinen Unverstand gezeigt hatte. In Kapitel 2 hatte der Prophet am Schluss gebetet, der Herr ist in seinem heiligen Tempel oder gesehen, schweige vor ihm ganze Erde. Das kann er aber nur sagen, weil er selbst vor Gott verstummt ist. Und zu dieser Antwort des Glaubens möchte uns der Herr immer wieder neu führen. Glauben heißt nicht, dass wir alles verstehen, wie Gott handelt. Wenn das so wäre, dann wären wir nicht mehr Geschöpf, sondern dann wären wir ihm ebenbürtig. Glauben heißt auch nicht, dass wir auf all unsere Fragen eine Antwort finden. Wenn das so wäre, dann wären wir nicht mehr Gottes Kinder, sondern Gottes Berater. Wir können das einfach nicht verstehen, was Gott alles tut, aber Glauben heißt, dass wir Gott voll und ganz vertrauen, dass er keine Fehler macht und dass er um alle Zusammenhänge weiß und dass er in vollkommener Weise die Dinge führt und göttlich regiert. Und wenn wir dann einmal vor ihm stehen, dann werden wir aus dem anbetenden Staunen nicht mehr herauskommen, wie Gott alles gemacht hat und warum er es gemacht hat. Und dass über allem sein göttlicher Plan steht und er über allem die Ehre haben wird. Habakuk betet in Vers 2, Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Manche übersetzen, ich habe dein Werk gesehen. Schlachter übersetzt, ich bin erschrocken. Und Menge, ich bin voll Furcht. Und die Erkenntnis von Gottes Größe, von seinem vollkommenen Handeln, das führt Habakuk in die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Wir lesen in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und Gottes Furcht ist immer eine Folge von Gottes Erkenntnis. Und Gottes Furcht treibt uns in die Arme des Herrn, damit wir unsere Zuflucht allein bei ihm suchen. Das hat John Newton in seinem weltbekannten Lied von der unfassbaren Gnade, Amazing Grace, zum Ausdruck gebracht. Im Deutschen nicht so deutlich übersetzt, muss ich dann ja reiben, wenn man das Lied singt. Eigentlich heißt's, von der unverstehbaren Gnade, unbegreifbaren Gnade, die einen Elenden oder einen Schuft, einen Schurken wie mich erlöst hat. Eben nicht die Gnade Gottes, die einen verstaubten Edelstein poliert hat, dass er nachher wieder richtig glänzt, oder die ein verirrtes Neutron, Elektron wieder auf die richtige Umlaufbahn zum Atomkern gebracht hat, so wie man heute als denkt, das sei Gnade und das sei Nachfolge. Sondern er sprach von einem Schuft, von einem Elenden, von einem Schurken wie ich, der errettet wurde. Und als John Newton dann im hohen Alter war, er wurde sehr vergesslich. Und er sagte dann zu einem seiner letzten Besucher vor seinem Tod, ich kann mich nicht mehr an viele Dinge erinnern, aber zwei Dinge weiß ich. Dass ich ein großer Sünder bin, nicht ein großer Sünder war, sondern ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Retter ist. Das war ihm geblieben. Und in eben diesem zitierten Lied, was hat er dort gedichtet? Gottes Erkenntnis. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. Sie hat ihn befreit von dieser knechtischen Furcht, immer noch meiden zu müssen, den Ansprüchen Gottes zu genügen, was wir niemals können. Aber sie hat ihn in die Ehrfurcht vor seinen Herrn versetzt. als er Gottes Größe erkannt hat und dass auch das Heil nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand ist. Eine Erkenntnis Gottes führt immer auch zur Ehrfurcht Gottes. Und das sehen wir auch bei Martin Luther, für den es ja eine solche Befreiung war, die Rechtfertigung aus Glauben, dass er das Lied gedichtet hat. Nun freut euch, liebe Christen mein, und lasst uns fröhlich springen. Was hat er gedichtet in seiner Auslegung zum ersten Gebot? Wir sollen Gott fürchten und lieben und ihm vertrauen. Nicht gedichtet, habe ich gedichtet gesagt, geschrieben hat er es in seiner Auslegung. Die Gnade, die Erkenntnis Gottes führt uns in die Ehrfurcht vor den Herrn. Und ein Mangel an Gottesfurcht hängt immer mit einem Mangel an Gottes Erkenntnis zusammen. Und umgekehrt. Wahrscheinlich haben wir heute nur noch so wenig Gottesfurcht, weil wir so wenig echte Gotteserkenntnis haben. Wir kommen zum zweiten, die Bitte um Gottes belebendes Handeln. Die Erkenntnis Gottes weckt in Habakuk Gottesfurcht und neuen Glauben. Das Gerichtshandeln Gottes bringt Habakuk dazu, seinen Herrn um sein Eingreifen anzuflehen. Und ich zitiere jetzt, glaube ich, nach der Schlachter 2000. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Oder inmitten der Jahre verwirkliche dein Werk. Mach es offenbar inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Um was bittet Habakuk? Er leidet ja zunächst in Habakuk 1 darunter, dass Gott nicht eingreift, die Sünde, die scheinbar ungestraft ausreift in Gottes Volk. Dann ist er erschrocken, als er sieht, wie der Herr eingreift, dass er die Chaldäer erweckt und schicken wird, die Babylonier als sein Gerichtswerkzeug. Und schließlich sieht er dann in Kapitel 2, wie am Ende das Gericht Gottes über alles Gottlose kommt. Und manche Ausleger meinen deshalb, dass Habakuk um Gottes Gerichtshandeln betet. Belebe dein Werk inmitten der Tage. Und in Kapitel 1, Vers 5 hat ja der Herr gesagt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Und das Werk kommt wirklich auch im Zusammenhang mit Gottes Gericht vor, Kapitel 1, Vers 5 bei Habakuk, oder auch Jesaja 28, Vers 1. Da ist die Rede in Bezug auf die Trübsalzeit von dem seltsamen Werk des Herrn oder dem fremdartigen Werk des Herrn. Trifft das den Kern der Sache, dass Habakuk um das Gericht Gottes betet, dass es möglichst bald beginnt über Israel und dann am Ende über allem? Habakuk weiß, Gottes Gericht kommt sicher über Israel, über Juda. Und er weiß, es wird am Ende sicher über alle kommen, über Babylon, aber auch über allen. Und angesichts dessen betet er um das Beleben von Gottes Werk oder das Wirken inmitten der Jahre. Der Begriff beleben oder lebendig machen weist aber nicht auf ein Gericht hin. Wenn auch der Herr im Zusammenhang mit dem Gericht in Kapitel 1 vom Werk spricht oder die Stelle aus dem Jesaja, das seltsame Werk. Aber der Begriff belebe oder mache dein Werk lebendig weist nicht auf ein Gericht hin, sondern im wahrsten Sinn des Wortes auf Belebung. Und Benedikt Peters weist darauf hin, dass der Prophet schon in Habakuk 1, Vers 12 sagt, wir werden leben. In den meisten Übersetzungen steht da, wir werden nicht sterben, wir werden leben, in Habakuk 1, Vers 12. In Esra 9, Vers 8, fast 100 Jahre später, betet Esra für neue Belebung. In Jesaja 57, Vers 15, verheißt Gott, die zu beleben, die einen gebeugten Geist oder ein geängstigtes Herz und einen zerschlagenen Geist hat. Wir haben heute davon gesprochen, Nachfolge, dass man Leid umgehen will. Ich gebe Ihnen eine Hausaufgabe mit. Lesen Sie einmal daheim in den Psalmen und im Prophet Jesaja, wie viele Verheißungen für die Elenden gegeben sind und für die Armen. Wir meinen heute, Nachfolge bedeutet, dass wir über den Dingen stehen und zu einem ständigen Höhenflug auf Wolke 7 ansetzen. Lesen Sie einmal, wie viel Verheißungen für die Elenden sind und wer die Elenden sind in der Bibel. Eben Jesaja 57, Vers 15, er belebt die zerschlagenen Herzen sind, die geängstigt sind oder die gebeugt sind. Und Leben und Belebung von Gottes Werk hat deshalb etwas mit erwecklichem Leben zu tun, nicht mit Gericht und Verderben. Der Begriff beleben, lebendig machen, wird in diesem Zusammenhang gebraucht. Und wir sehen das auch in Kapitel 3, Vers 13. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Also hinter der ganz dunklen Gerichtsfront, die aufzieht, leuchtet die Rettung Gottes und sein Erbarmen auf. Und damit betet Habakuk, dass trotz der dunklen Gerichtsfolge der Herr inmitten der Jahre mit seinem Rettungshandeln mit Israel beginnen soll. Eben inmitten der Jahre oder in naher Zeit oder in nahen Jahren. Und damit können wir von den Männern Gottes im Alten Testament einen doppelten Zug des Glaubens an ihnen sehen und von ihnen lernen. Einmal beugten sich die Gottesmänner des Alten Testamentes immer selbst vor ihrem Herrn, wenn sie die trostlosen Zustände in Gottes Volk gesehen haben. Und zum anderen beteten sie aber auch, wenn sich ihnen die Gerichtsfront Gottes auftat, um Gottes belebendes Handeln. Wir sehen das nicht nur bei Habakuk, wir sehen das auch bei dem Glaubenskönig Hiskia. Wir sehen das bei Josia, die vor der Zeit Habakuks gelebt haben, und anderen. Ich sprach von der Gottesfurcht. Wer den Herrn fürchtet, wer sein Gericht ernst nimmt, der wird zugleich um Gottes Eingreifen und Gnade in der Gegenwart beten. Und das sehen wir bei Habakuk. Ich habe heute Morgen gesagt, und Wolfgang Nestvogel hat es auch deutlich gemacht, in unseren Breitengraden leben wir in der Zeit der Auflösung. Alles Geistliche pulverisiert sich in der Zeit des Abfalls. Und von der Bibel her gesehen werden wir nichts gerichtsreif, wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen, sondern wir sind gerichtsreif. Und es zeichnen sich zunehmend die letzten Konturen vor der Wiederkunft Jesu ab. Aber bleiben wir dabei innerlich unbeteiligt stehen? Wünschen wir vielleicht den Gottlosen am besten noch Feuer vom Himmel, dass das Gericht bald anfängt? Oder beten wir aus einer echten Gottesfurcht heraus, dass unser Herr sein Werk inmitten der Jahre belebt? Ich meine jetzt nicht im schwärmerischen Sinn, dass wir meinen, es kommt noch eine europaweite Erwägung oder eine weltweite Entwicklung, sondern dass er sein Werk in unseren Tagen in allem Niedergang noch einmal belebt, dass Menschen gerettet werden. Ist es uns ein Anliegen? Aus Gottesfurcht heraus. Es gibt auch ein falsches Betonen der endzeitlichen Entwicklung. Was meine ich damit? Man rechtfertigt damit die eigene Bequemlichkeit im eigenen Leben. Es hat ja alles sowieso keinen Wert mehr. Wir können uns schön aufs Sofa zurückziehen und dann warten, bis der Herr kommt. Ist ja überall Abfall. Man möchte nur die eigene Bequemlichkeit rechtfertigen. Die Bibel lehrt uns keinen endzeitlichen Fatalismus. Das heißt, es ist es halt so und wir können sowieso nichts machen, außer die Däumchen im Schoß drehen. Die Bibel lehrt uns die Souveränität Gottes, dass er seine Pläne machtvoll durchführt und zu seinen Verheißungen steht. Und der Glaube Habakuks an die unumschränkte Herrschaft seines Herrn, an die Treue zu seinen Verheißungen, bringt ihn dazu, ihn um sein belebendes Eingreifen zu bitten, um sein Rettungswerk in naher Zeit. In dem Gemeinschaftsliederbuch gibt es ein Missionslied. Ich weiß es immer noch als Junge, das wurde bei den Missionsfesten so gut wie jedes Mal gesungen, glaube ich. Und das kommt genau aus dieser Habakuk-Stelle. Dieses Lied belebt dein Werk, o Herr. Kommt genau aus dieser Stelle herauf. Und auf wunderbare Weise wird dann in der letzten Zeile jeder Strophe zum Ausdruck gebracht, um was es geht, wenn der Herr sein Werk belebt. Nicht, dass unser Glaube groß ist und dass wir die Helden sind und so weiter, sondern dir wird dafür dann Preis und Ehr und uns der Segen sein. Dass wir doch dieses Anliegen haben, dass es uns auch ein Gebet ist, dass unser Herr in unserer Zeit etwas von dem sichtbar werden lässt. Von der alten Kraft des Evangeliums. Nicht, weil wir es besser wissen, nicht, weil wir frömmer sind wie die anderen, sondern dass unserem Herrn Lob, Preis und Ehr und uns der Segen sei. Es geht bei der Belebung um Gottes Rettungswerk mit Israel. Und damit schließt diese Bitte aber noch einen weiteren Punkt ein. Denken wir an Israel zunehmend. Der Druck, der steigt. Syrien war immer noch ein berechenbarer Feind gewesen, wenn auch Feind, aber berechenbar. Mit Ägypten war es auch so. Aber durch diese Umwälzung im Nahen Osten wird alles völlig ungewiss und unberechenbar. Und Gott hat seinen Namen auf dieser Erde untrennbar mit diesem Volk und Land verbunden. Ganz gleich, wie der geistliche Zustand aussieht. Ich sage nicht, dass da alles Gold wäre, längst nicht. Aber er hat seine Ehre auf dieser Erde mit diesem Volk und Land verbunden. Und wenn es uns um seine Ehre geht, dann soll es uns eigentlich auch ein Gebetsanliegen sein, neben den anderen, dass er mit Israel bald zum Ziel kommt. Was David damals zu Saul sagte, als er ihm zu Goliath sagte, als er ihm gegenübergetreten ist, und die ganze Erde wird erkennen, dass Israel einen Gott hat, dass er sein Volk errettet. Wir kommen zum dritten, die Bitte um Gottes Barmherzigkeit. Habakuk weiß um den Ernst von Gottes Gericht. Sein Herr hat sich ihm in seiner Größe neu geoffenbart. Der Prophet ist von Gottes Furcht ergriffen. Und das führt ihn darum, den Herrn um seine Barmherzigkeit anzuflehen. Nicht für sich selbst in diesem Fall, wenn wir das Buch Habakuk lesen, sondern für das Volk Gottes. Im ersten Kapitel fragt Habakuk noch, warum der Herr scheinbar tatenlos der Sünde in seinem Volk zuschaut. Aber als der Herr ihm das Gericht offenbart, dass die Sünde nach sich ziehen wird, das gerechte Gericht Gottes, da bittet Habakuk um Gottes Barmherzigkeit. Und daran wird deutlich, nur wer erkannt hat, was Gericht Gottes ist, wird auch erkennen, was Gnade ist. Diese beiden Dinge hängen untrennbar miteinander zusammen. Nur wer sich über den gerechten Zorn Gottes klar geworden ist, kann auch wirklich um Barmherzigkeit beten. Und wir haben heute so ein oberflächliches Verständnis von Gnade. Gnade, ein Schmieröl, das unser Lebensmotor so rund wie möglich laufen soll. Alles nach unserer Vorstellung und noch so wenig Ölwechsel wie möglich. Also immer so lang wie möglich soll alles nach unseren Vorstellungen gehen. Und dazu ist dann die Gnade gut genug. Oder Gnade als Kosmetikmittel, um unsere Schrammen zu überdecken, dass wir halt nach außen dann doch ganz toll scheinen, dass man unsere Schrammen und unsere Beulen, die man geistig gesehen hat, charakterlich hat, nicht so sehr sehen soll. Oder Gnade als eine billige Beruhigungspille, dass wir einfach weiterleben können wie bisher, aber so am Schluss die Fahrkarte in den Himmel sicher haben. Aber es fehlt so oft die Erkenntnis, was Gnade wirklich ist. Und warum fehlt so oft diese Erkenntnis? Weil man im Prinzip noch nie erkannt hat, vielleicht es schon oft gehört hat und gesagt hat, aber noch nie erkannt hat, was der gerechte Zorn Gottes über unserem Leben bedeutet. Und ohne einen Heiland, ohne einen Retter, ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nicht, weil Gott willkürlich wäre oder uns da irgendwie drücken möchte, sondern weil wir so durch und durch verdorben durch unsere Sünden sind und einem gerechten Gott dann nur noch sein gerechtes Gericht übrig bleibt. Wenn wir den Ernst von Gottes Gericht für uns Menschen erkennen, dann werden wir wie Habakuk darum beten, dass Gott barmherzig ist. Und wir werden die Menschen nicht einfach um uns herum zur Hölle wünschen, die fernab vom lebendigen Gott leben, sondern darum flehen, dass möglichst viele herausgerettet werden. Und das ist auch ein Zeichen echter Gottesfurcht, dass uns das ein Anliegen ist. Habakuk litt unter dem Ausufern der Sünde. Und er schrie zu seinem Herrn, wie lange er diesem Treiben noch zuschauen kann. Aber als ihm der Herr offenbart, was für ein Gericht hereinbrechen wird, ruft er um Erbarmen, ruft um Gottes Gnade inmitten des Gerichts. Eben wir erleben, wie die Sünde ausreift, wie es die Bibel vorhergesagt hat. Und für jedes ernsthaftes Kind Gottes ist das etwas Erschütterndes und eigentlich Unerträgliches. Und die Bibel zeigt uns, wie das alles am Ende ins Gericht Gottes hineinführt. Wir wollen hier keine fromme Augenwischerei betreiben. Aber die Bibel nennt uns noch einen weiteren Grund, warum der Herr am Dinge die Ende gewähren lässt, scheinbar nicht eingreift. In 2. Petrus 3, Vers 9 steht, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Berührt uns das selbst? Oder wünschen wir der gottlosen Gesellschaft nur Gottes Gericht herbei? Was wird in uns geweckt, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die die Sünde geradezu verkörpern? Sortieren wir sie innerlich als geistlich nicht recycelbaren Sondermüll für uns aus? Oder beten wir darum, dass der Herr sich ihrer erbarmt? Was wird in uns geweckt? Und dass er sie rettet, dass er ihnen begegnet, dass er aus ihrem Leben, das so hoffnungslos scheint, etwas zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit macht. Wir kommen zum vierten. Gott ist gerecht. Habakuk beschreibt die Größenherrlichkeit Gottes mit den Worten, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Mit Teman und Paran geht es um zwei Ortsangaben, die sowohl bei der Wüstenwanderung Israels auftauchen, wie auch an anderen Stellen des Alten Testaments. Und dieser erste Teil von Vers 3 wird mit einem Sela unterbrochen. Und das kennen wir auch aus den Psalmen, Sela. Nun, Sela ist ein Musikzeichen, das auch in den Psalmen steht. Und es steht, Sela wurde gebraucht für eine Pause oder für einen Wechsel der Tonlage oder auch für das Anwachsen der Lautstärke. Es kann auch mit einem Zwischenspiel verbunden sein, dass nach Sela dann ein Zwischenspiel kam, bevor der Gesang weiterging. Auf ein Ansetzen der Instrumente. Sela bedeutet erhöhen oder emporheben. Das ist die eigentliche Bedeutung. Und das Einfügen des Selas an dieser Stelle deutet aber darauf hin, dass es mehr geht wie nur um ein musikalisches Zeichen. Wenn Habakuk auch ein Levit war, ein Sänger war, musiziert hat, aber es geht um mehr wie um nur ein musikalisches Zeichen. Habakuk fügt nach diesem Satz eine Pause ein. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Und jetzt fügt er eine Pause ein, um über das Gesagte nachzudenken. Warum fügt er diese Pause ein? Es geht um Gottes Größe und Herrlichkeit. Er kommt von Teman her in Edom. Es gehörte zum Gebirge Sinai. Gott kommt in seiner Herrlichkeit vom Berg Paran her. Und wir kennen ihn auch als den Sinai, auf dem das Gesetz geoffenbart wurde. Und Gerhard Meyer schreibt zu dem Sela an dieser Stelle Folgendes. Das Wort Sela mahnt, missverstehe diese menschliche Redeweise von Gott nicht. als ob Gott dort auf einem Gebirg wohne. Denn die vielerlei genannten Orte Gottes erinnern an seine Nähe und Ferne. Die Pause möchte uns zum Nachdenken bringen, was mit dieser Beschreibung gemeint ist, mit der Erscheinung Gottes gemeint ist. Ich habe gesagt, Teman, ein Ort auf dem Gebirge Seirs. Wir finden ihn an verschiedenen Stellen des Alten Testamentes. Eliphas, einer der drei Freunde Hiobs, er war von Teman. In den Propheten taucht dann Teman öfters im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes über Edom auf. Und dieses Gericht Gottes steht mit dem Zusammenhang mit dem Hochmut, mit dem Stolz von Edom, mit seiner Vermessenheit. Wir haben das an verschiedenen Stellen. Gott kommt von Teman her. Und das steht nicht nur für Edom, sondern als eine Warnung für die gesamte Völkerwelt. Und zugleich ist das ein ungeheurer Trost für den Glaubenden, der daran leidet, wie die Sünde und die Gottlosigkeit scheinbar völlig ungestraft ufert und sich ausbreitet. Ausufert und wuchert, sich ausbreitet. Das gerechte Gericht Gottes ist am Ende unausweichlich, genauso wie Teman dem Gericht Gottes verfiel. Und wir müssen immer wieder lernen, die Dinge vom Ende her zu sehen in der Bibel. Aber es geht um noch etwas. Sowohl Teman wie auch Paran werden in 5. Mose 33, Vers 2 im Segen Moses über die 12 Stämme Israels erwähnt. Der Herr kam vom Sinai und leuchtete ihnen auf von Seir. Manche übersetzen hier mit Teman. Er strahlte hervor vom Berg Paran und kam von heiligen Myriaden. Zu seiner Rechten war feuriges Gesetz für sie. Und Benedikt Peter schreibt dazu, als das Volk von Teman her, da Herr Edom aus der Wüste Richtung Land der Verheißung zog, war es Gott, der diesen Weg kam. Denn er war es, der inmitten seines Volkes war, ihm den Weg wies und dessen Feinde vor ihm dahingab. Damit ist für Habakuk ein großer Trost verbunden. Juda stand damals kurz davor, einer gottlosen Nation preisgegeben zu werden. Aber am Ende, wenn der Herr zum Gericht über die Gottlosigkeit der Völker kommt, wird er sein Volk erretten und das Böse richten. Genauso wie er es damals am Ende der Wüstenwanderung getan hat. Er wird triumphieren, auch wenn vieles ganz anders aussieht. Das gilt für Gottes Wegführungen mit Israel. Das gilt für die Wegführungen seiner Gemeinde. Es gibt heute vieles, was wir nicht verstehen, wenn wir überlegen, wie die Gläubigen gelyncht werden im Nordirak, in Syrien, an anderen Stellen, was sich dort abspielt teilweise. Es gibt vieles, was wir nicht verstehen. Dann haben wir auch die anderen Dinge, hier in Westeuropa, die Sünde, die total verharmlost wird, auch in der Christenheit wird Gottes Wort und Wille immer mehr relativiert. Diejenigen, die den Bibel ernst nehmen, werden zunehmend belächelt. Am Ende wird der Herr zur Rettung seines Volkes ausziehen. So wie es in Habakuk 3, Vers 13 steht. Er wird die Dinge nach seiner göttlichen Weisheit zurechtrücken in seiner großen Herrlichkeit. Und niemand wird ihm dabei widersprechen oder das in Frage stellen können. Die Chaldäer, welche Habakuk in Kapitel 1 über Juda kommen sieht, kamen vom Norden. Am Ende wird der Herr in seiner großen Macht und Herrlichkeit vom Süden herkommen. Das heißt, alles, was zuvor war, muss ihm weichen. Und ihm wird die Herrlichkeit sein über sein Handeln und über seine Pläne, die wir so oft nicht verstehen. Gott kommt von Teman her, der Heilige vom Gebirge Paran. In den vorhin erwähnten Stelle aus 5. Mose 33, Vers 2 heißt es dann, zu seiner Rechten war feuriges Gesetz für sie. Für Israel hing mit der Erwähnung von Teman und Paran die göttliche Offenbarung des Gesetzes zusammen, am Sinai. Und er offenbarte im Gesetz dem Volk seinen göttlichen, vollkommenen Willen. Und alles, was der Herr danach in der Geschichte mit seinem Volk tat, tat er in Verbindung mit seinem Gesetz. Und sowohl, wenn er in Gnade gehandelt hat, wie er auch im Gericht gehandelt hat, stand immer in einer Verbindung zu seinem Gesetz. Eben, wir haben im Gesetz ja auch die Opfer. Da ist ja die ganze Gnade schon angedeutet. Und wir Menschen können oft sein Handeln nicht nachvollziehen. Und das hat seinen Grund aber nicht darin, dass der Herr etwas tun würde, was nicht göttlich vollkommen ist oder nicht mit seinem Wort übereinstimmt, sondern oft werden unsere selbstgemachten Vorstellungen gesprengt, in denen wir Gott auf unser menschliches Denken reduzieren möchten. Ich zitiere noch einmal Benedikt Peters. Habakuk beginnt sein Gebet von dem Punkt, wo dem Volk Gottes die Offenbarung Gottes gelehrt wurde. Damit reiht er sich ein unter die Israeliten, die sich auf Gottes Worte verpflichtet haben. Und damit richtet er all seinen Glauben und Urteilen an Gottes Offenbarung aus. Wir werden Gottes Handeln und Gottes Regierung nie verstehen, wenn wir von dem her urteilen, was wir sehen und was wir empfinden. Solange wir den Gang der Welt nach unserem Gerechtigkeitssinn messen, werden wir uns entweder empören oder verzweifeln, werden wir zynisch oder fatalistisch werden. Ein richtiges Urteil werden wir einzig in Gottes geoffenbartem Wort finden. Diesem Wort zu glauben und alles an ihm zu richten, das ist wahre Weisheit, ja unsere einzige Weisheit. Das Wort des Herrn haben sie verschmäht, und welcherlei Weisheit haben sie? Fragt der Prophet Jesaja, Jeremia in Kapitel 8, Vers 9. Sela wurde auch für eine Pause gebraucht. Deshalb sage ich jetzt in diesem Sinn Sela.